Willkommen bei Freak Radio. Am Mikrofon begrüßt Sie Christoph Dierenbacher. Heute werden wir eine Radiosendung gestalten, die sich vorwiegend mit Bildern beschäftigt. Was zunächst paradox klingt, hat eine simple Ursache. Wir haben einen Fotografen zu Gast. Andreas Böschek sitzt seit 1997 aufgrund einer Querschnittlähmung im Rollstuhl. Das hat ihn aber nicht davon abgehalten, fotografierend quer durch die Welt zu reisen. Und wir werden heute plaudern über seine Arbeit einerseits, die Bedeutung der Fotografie andererseits und last but not least die Behinderung und die Barrieren im öffentlichen Raum. Ich möchte mal ganz biografisch sozusagen beginnen, allerdings auf der Metaebene, und Sie fragen, was bedeutet denn Fotografie für Sie?
Fotografie bedeutet für mich, ein Stück von der Welt einzufangen, aber nicht nur einfach einzufangen, sondern auch zu interpretieren. Das heißt, eine Situation zu erfassen und einen Ausdruck daraus zu bilden und wiederzugeben.
Eine Situation zu erfassen. Damit haben Sie ja schon relativ früh begonnen. Sie haben Ihr erstes Foto im Alter von 7 Jahren geschossen. Wie war denn das damals, wenn Sie sich mit mir gemeinsam zurückerinnern? Wie sind Sie denn auf das Medium aufmerksam geworden?
Also das war damals eigentlich nur, wie soll man sagen, mich hat die Kamera interessiert und dass man Bilder machen kann mit ihr. Und ich wollte, damals war das zu Weihnachten, die Krippe, die eigentlich immer nur zu Weihnachten dasteht und dann irgendwann am 6. Jänner verschwindet, für länger stehen haben. Und so habe ich einfach die Kamera genommen von meinem Vater damals und habe den Moment festgehalten, um so die Krippe, sagen wir so, das ganze Jahr über zu haben.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, auch der Fotograf als Bewahrer von vielleicht Vergänglichem?
Auch, aber es hat sich bei mir dann weiterentwickelt. Also ich versuche nicht nur jetzt Momente zu bewahren, sondern auch Details herauszuarbeiten, insbesondere geometrische Formen oder Farben, die man so in der Schnelligkeit des Alltages nicht sieht und die man erst dadurch sieht, wenn man anhält. Und dieses Anhalten kann man eben durch die Fotografie hervorbringen.
Fallen Ihnen da Beispiele ein in diesem Moment? Muss ich mir das erzählen?
Ja, wenn ich jetzt herbeinehme zum Beispiel, ich habe voriges Jahr die Baustelle bei der Ankerbrotfabrik begleitet, als diese von der Fabrik zu diesem Künstlerviertel geworden ist und habe die einzelnen Etappen fotografiert, wie das langsam eine Gestalt angenommen hat und habe mich dabei auf architektonische Details konzentriert. Und im normalen Vorbeigehen, wenn man so bei einer Baustelle vorbeigeht und hier jetzt einen Ziegelstein oder Farben sieht, fällt das eben nicht so wirklich auf, was die für ein Spiel auslösen können. Und wenn man jetzt diese mit Bedacht aufnimmt und dann vielleicht größer projiziert zeigt, sieht man eben solche Details oder so einen Mikrokosmos, der erst dann wirklich sichtbar wird.
Auch das Versteckte sozusagen oder genau. Verdeckt Liegende, genau, ja. Den Betrachter eröffnen.
Ja.
Jetzt sind Sie für Ihre Arbeiten mehrfach prämiert worden, unter anderem in Seoul bei einem Berufswettbewerb für Fotografen. Welche Rolle haben Preise wie diese für Sie?
Also gerade diese Evelympics, diese Berufsweltmeisterschaften, geben die Möglichkeit, sich eben weltweit zu vernetzen. Also man lernt da viele Kollegen kennen, ähnlich wie beim Sport, kann man sagen, die sich da alle 4 Jahre mal treffen und sich versuchen zu beweisen. Es ist eine Möglichkeit, eben sich da auszutauschen und andererseits zu messen, von den anderen vielleicht auch zu lernen, was eben gerade am anderen Kontinent für Stile gepflegt werden oder was da am Laufen ist. Und es gibt auch sehr viel Motivation für weiteres Arbeiten.
Was lernt man da für Menschen kennen? Was begegnet einem an Kulturen, an Begebenheiten, die man vielleicht noch nicht kennt, wenn man international sich bewegt?
Ja, zum Beispiel jetzt, wo das in Südkorea war, da wurde uns die Aufgabe gestellt, dass wir diverse Porträts anfertigen in Studiosituationen. Und man muss sich da im Klaren sein, dass dort zum Beispiel eine Jury vorherrscht, die mehrheitlich aus Asiaten besteht. Und Asiaten haben ganz andere Vorstellungen wie hier in Europa was Porträts anbelangt, also was, wie die Bildgestaltung ist, wie die Haut ist oder wie etwas aufgenommen wird. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hernehme, es ist unschick, bei einem Inder einen Turban abzuschneiden. Also wenn man das macht, das ist eine Art No-Go. Wenn wir jetzt aber hier in Wien uns Bilder ansehen würden, wäre das jetzt nichts Besonderes, wenn man jetzt den Turban abschneidet, um so den Fokus vielleicht mehr ins Gesicht zu geben. Aber für solche kleine Details muss man eben gewappnet sein oder solche Details lernt man eben erst kennen, wenn man dann am internationalen Parkett tätig ist.
Wo lernt man sich solche Details an? Wer sagt einem, was ein No-Go ist und was gerade noch geht?
Das muss man sich selber anlernen. Also das sagt man entweder, die Jury gibt es einem zu verstehen, dass das eben nicht gerade toll ist oder halt eine zu einem Punkteabzug sorgt. Oder eben man setzt sich auseinander, studiert ein wenig, wie dort Publikationen, Bilder aussehen und stellt dann selbst eben fest, wie dort Bildgestaltung funktioniert.
Das heißt auch Learning by Doing einerseits?
Learning by Doing auf jeden Fall und dann sich auch einfach versuchen hineinzuversetzen in diese andere Kultur. Einfach dort eine gewisse Zeit zu verbringen, auch um zu sehen, wie es dort gehandhabt wird.
Gibt es so etwas wie mein größter Fauxpas in der fotografischen Karriere des Andreas Böschek?
Also das ist jetzt, ich habe es schon angesprochen, eben ein Turban gewesen, den ich damals, das war bei den Weltmeisterschaften, die in Indien abgehalten worden sind, ging es darum, einen Taxler zu fotografieren, der eben einen Turban trug, der von den Sikhs abstammt. Und es ist dort ein großer Frevel, wenn man eben den Turban abschneidet. Damals habe ich das noch nicht gewusst. Und der sorgte dann dafür, dass ich damals nicht an ersten Platz gelangt bin, sondern an zweiten Platz, weil eben in der Jury die Inder mir den Turban sehr negativ beurteilten.
Gibt es abgesehen von Korea jetzt andere Reiseziele, die Ihnen fotografisch im Gedächtnis haften geblieben sind?
Also ich versuche die meisten Wege, irgendwie die Distanzen, nicht einfach mit dem Flieger zu überwinden, sondern ich möchte gerne auch die Distanzen spüren. Und so habe ich zum Beispiel, als ich in Asien war, eben auch in Korea oder Japan, den Weg zurück nicht einfach wieder mit dem Flieger angetreten, sondern bin mit der transsibirischen Eisenbahn von China beinahe fast nach Europa gefahren, um einerseits das auch zu fotografieren, die Gegend zu fotografieren, andererseits eben die Länder kennenzulernen und eben auch, weil es mir ein Anliegen ist, diese Distanz wahrzunehmen und sich Zeit zu geben für diese Distanz.
Jetzt sind Sie einerseits Rollstuhlfahrer und andererseits nicht ganz so groß, wie es vielleicht einer gängigen gesellschaftlichen Norm entspricht. Wie macht man das, wenn man sich da auf fremdem Terrain bewegt?
Viel durch Improvisation. Also es gab bisher kaum Situationen, wo ich jetzt wirklich umkehren musste und sagen konnte, ja, das geht nicht. Einerseits, weil ich versuche dann mit den Leuten vor Ort Kompromisse zu finden oder irgendwelche Lösungen zu finden, wie es dann doch geht. Dabei auch Hilfe annehme. Also ich bin nicht da ein Sturschädel, der jetzt nur seinen Kopf durchsetzen möchte, sondern mir geht es um das Ziel zu erreichen und eine Möglichkeit dazu zu finden. Und andererseits auch, weil ich Freunde habe, die mich da auf diversen Reisen auch begleiten und mich entsprechend unterstützen und wir dann gemeinsam eine schöne Zeit erleben.
Wie schauen solche Kompromisse aus? Wenn Sie es schon erwähnen, muss ich ja fast nachfragen, wie man sich das in der Praxis vorstellen darf.
Ja, zum Beispiel China bei der chinesischen Mauer, obwohl die eigentlich rollstuhlgerecht umgebaut wurde, also ein Besichtigungsposten bei den damaligen Olympischen Spielen, die in China stattfanden, ist es doch nicht so barrierefrei, wie eigentlich wir es hier in Europa gewohnt sind. Und es war dann möglich, eben mit den dortigen Personen, die vor Ort sind und das Ganze bewachen, als auch mit Freunden, die mit waren, einen Weg zu finden, um eben die Stufen hinaufzukommen und dann genauso über die chinesische Mauer zu spazieren, als wenn ich jetzt nicht im Rollstuhl sitzen würde.
Haben Sie im nicht-europäischen Raum einen anderen Blick auf Behinderung wahrgenommen? Und wenn ja, wie hat der ausgeschaut?
Ich muss zugeben, dass mir das nicht mehr so wirklich auffällt. Also wenn ich jetzt anders angesehen werde oder irgendwie auch auffalle, weil mir das im Alltag ziemlich oft begegnet und ich da schon abgestumpft bin. Was mir aber aufgefallen ist, einerseits zum Beispiel in Indien, dass mich dort jeder fotografieren wollte. Jeder wollte sich neben mir stellen und ein Foto von mir mit ihm haben, obwohl ich die Leute nicht gekannt habe. Das war zum Teil anstrengend, weil man für eine Distanz von 3 Kilometern ungefähr die doppelte Zeit gebraucht hat, weil so viele Leute dort überall unterwegs sind. Andererseits ja, war es auch gleichzeitig lustig, weil man da viel in Kontakt gekommen ist. Anstrengend war zum Beispiel aber China, weil man dort merkt, dass da jetzt nicht unbedingt die Leute gegenüber der Behinderung anders eingestellt sind, aber das politische System eine gewisse Starrheit vorgibt und deshalb bei den Leuten gewisse Unflexibilität walten lässt, was dann anstrengend sein kann, aber trotzdem auch lösbar.
Starrheit inwiefern? Ich muss nochmal nachfragen. Neugierig, wie man noch einmal ist?
Ja, beispielsweise, es gibt in Peking einen wunderbar schönen, neu renovierten Bahnhof, der über die tollsten Aufzüge verfügt. Diese Aufzüge dürfen aber nicht benutzt werden von der Masse. Also die sind abgesperrt. Da stehen so Soldaten mit Pistolen davor. Und wenn man versucht, selbst als Rollstuhlfahrer diesen Lift zu betreten, wird man davon schroff zurückgewiesen und abgehalten und bekommt die Information, ja, dafür braucht man eine schriftliche Genehmigung. Und die bekommt man im Schalter Nummer so und so und so und so. Und wenn man nachfragt, wo dieser Schalter ist, ja, der befindet sich im Direktionsgebäude im 4. Stock. Dann fragt man nochmal, aha, 4. Stock, ja, wie komme ich dorthin? Ja, mit dem Aufzug da drüben. Da geht man zum Aufzug da drüben und wird dort wieder abgehalten, dass man dieses Papier vorweisen soll. Wenn man dann die Person, die dort interessanterweise auch Englisch konnte, darauf hinweist, dass man nicht über die Stufen raufkommt zum Papier, um dann mit dem Aufzug raufzufahren, dann merkt man richtig, wie irgendwelche Zahnräder im Hirn zu rattern beginnen, aber die Person findet keine Lösung dafür. Also man merkt, dass von diesem totalitären System eben die Verantwortung von den Leuten abgezogen wird und dass die dann gewisserweise hilflos sind. Aber das betrifft jetzt nicht nur die Behinderung, sondern allgemein. War aber ein gewisses interessantes Erlebnis, sich dann so zu fühlen wie Asterix im Haus, was Verrückte macht in Rom, wo er das Formular A38 besorgen sollte.
Ja, der Asterix ist durchaus präsent, wenn man diese Geschichte hört. Ich würde noch gerne abschließend fragen, jetzt waren Sie in China, in Korea, in Indien. Gibt es noch Ecken der Welt, die Sie gerne erkunden würden?
Also auf meinem Plan steht, in den nächsten Jahren nach Afrika zu fahren. Also das habe ich auf jeden Fall vor. In die Savanne und in den südlichen Teil von Afrika und auch auf den amerikanischen Kontinent, den ich in gewisser Weise ausgespart habe. Also bis jetzt waren meine Reisen eigentlich eher in den arabischen und asiatischen Raum.
Also noch viel vor in nächster Zeit.
Das sicher.
Herr Böschek, ich würde Sie gern fragen, was das außergewöhnlichste respektive schwierigste Bild war, das Sie je zu machen hatten.
Das außergewöhnlichste, das schwierigste Bild. Wenn ich da so nachdenke, das schwierigste Bild, ja, vielleicht bei knapp bei minus 25 Grad im Waldviertel, draußen auf ein Feld bei Schneesturm, Menschen zu fotografieren, die gegen den Wind ankämpfen. Ja.
Wie kam es dazu?
Weil ich gerne so eine Situation aufnehmen wollte, eben dieses Wetter, dass man das Wetter spürt, auch im Bild wahrnehmen kann. Und das kann man eben nur bei Schneefall oder halt bei Sturm machen. Und da muss man sich dann eben auch als Fotograf diesem Wetter stellen und sich damit konfrontieren.
Sie haben im Vorgespräch die Frage gestellt, geht's bei dem Interview denn auch um persönliche Assistenz? Und ich habe das umgedreht und habe gesagt, ja, insofern, als sie für ihre Arbeit relevant ist. Ist eine Unterstützung in Form von Assistenz für Sie notwendig, um fotografisch tätig werden zu können?
sagen wir so, wenn ich keine Assistenz in Anspruch nehmen würde, wäre das Leben viel schwieriger und vieles nicht machbar. Also die Assistenz erlaubt mir, gewisse Grenzen zu sprengen und vielleicht als Rollstuhlfahrer auch Dinge zu tun oder zu ermöglichen, die mir dann als Nicht-Rollstuhlfahrer auch möglich wären.
Was zum Beispiel?
Zum Beispiel Dinge zu transportieren, die ich nicht im Rollstuhl transportieren könnte. Also wenn ich jetzt hernehme, eine große Fotostudioausrüstung, die kann ich auch, wenn ich es nicht im Rollstuhl tragen müsste, aber könnte ich unmöglich transportieren. Wenn ich jetzt Assistenz in Anspruch nehme, ist es mir eben möglich, dieses Equipment genauso wie ein Fotograf, der normal gehend ist und körperliche Kondition hat, von einem Punkt zum anderen zu tragen. Oder aber auch Dinge zu überwinden, wie ein paar Stufen, wo ich normalerweise nicht drüber kann, kann ich dann eben mit Assistenz, mit deren Hilfe überwinden.
Soweit, so klar, aber die Schilderung, wie Sie sozusagen Equipment transportieren, bringt mich auf einen anderen Gedanken. Als Vorbereitung für diese Sendung habe ich unter anderem Ihre Homepage gelesen und dabei eine ganze Chronik entdeckt, welches Equipment Sie sich im Lauf der Jahre zugelegt haben und wie viel Freude Sie beim Kaufen empfunden haben. Deswegen musste die Frage mit rein, wie wichtig ist es für Sie, sozusagen auch technisch immer am neuesten Stand zu sein und immer mit dem richtigen oder vermeintlich richtigen Equipment zu arbeiten?
Equipment spielte vielleicht bei mir anfänglich eine große Rolle, wenn es darum geht, alles Mögliche auszuprobieren und auch vielleicht mit den Geräten vertraut zu werden, was zum Beispiel Labor betrifft oder Studioaufnahmen und so weiter, tritt aber dann immer mehr in den Hintergrund, weil im Endeffekt zählt ja das Bild oder eigentlich die Emotion, die man durch das Bild auslöst. Und dabei spielt es keine Rolle, ob man das jetzt digital, analog, mit der teuersten Kamera oder mit der billigsten Kamera oder nur mit einem Handy fotografiert hat. Es kommt auf das Endergebnis an.
Und wie bringt man Emotionen ins Bild? Provoziert man das Model so lange, bis es gewünschte Emotion zeigt? Oder wie geht das vor sich im Set?
Eigentlich die Emotion versuche ich beim Betrachter auszulösen. Und die Emotion ist die, ob ein Bild gefällt oder nicht gefällt. Und wenn ich das erreiche, dann habe ich meinen Auftrag als Fotograf erreicht. Und eben, wie ich erwähnt habe, dafür ist es eigentlich belanglos, was man einsetzt. Es sollte nur dann am Schluss passen.
Bei einem Besuch in der World Press Ausstellung waren einige Bilder zu sehen, die den Betrachter zwar tief bewegt haben, aber ihm ganz sicherlich nicht gefallen haben. Wenn ich an die Bilder ums Leben gekommener Soldaten oder zur Beerdigung vorbereiteter Kinder sehe, wo zieht man da die Grenzlinie? Also dem Betrachter soll es zwar nicht ecken oder abschrecken, aber doch emotional berühren.
Also ich bin primär in einem ganz anderen Bereich tätig. Meine Fotografie befasst sich jetzt nicht mit der Berichterstattung oder mit der Reportage von irgendwelchen Kriegsschauhandlungen oder mit dem Schicksal von irgendwelchen Personen, sondern ich versuche, mich künstlerisch umzusetzen und berühre jetzt solche Punkte nicht. Mich persönlich, wenn ich jetzt solche Bilder sehe, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung, sehe da auch eine Grenzwanderung, wie weit hier jetzt voyeuristisch diese Personen hier ausgenutzt werden, um Eindrücke zu produzieren, aber andererseits eben auch, um auf Missstände hinzuweisen, weil vielerorts schafft man Aufmerksamkeit nur, indem man beeindruckt, sei es jetzt negativ oder positiv beeindruckt. Und dafür haben eben diese Fotografien, die eben auch ziemlich schlimme Situationen darstellen können, ihre Funktion.
Jetzt haben Sie Porträtfotos gemacht, sehr viel Architektur auch, manche Landschaft. Was ist sozusagen Ihr Steckenpferd?
Also ich versuche gerne, ich kann es schwer jetzt einordnen, aber ich versuche eben ziemlich abstrakt Formen und Farben herauszumodellieren. Formen, die sich in Alltagssituationen oder in der natürlichen Welt widerspiegeln und so die Welt einfach versuchen zu reduzieren. Also wenn man meine Bilder näher betrachtet, wird einem auffallen, dass es meistens sehr wenig drauf gibt, aber das, was drauf die ist, sehr prägend oder prägnant ist. Und ich versuche eben, Teile hier herauszumodulieren.
Teile herauszumodulieren ist auch urtümliches Ding jedes Gestalters. Welche Rolle spielt in Ihrer fotografischen Arbeit die Architektur?
Die Architektur spielt eine sehr wichtige Rolle, weil sie uns die ganze Zeit umgibt und uns auch gewisserweise formt, so wie Architekten. Die Architektur formt dann die Architektur, kann man sagen, den Menschen, der sich darin begibt. Und so ist es auch für mich wichtig, diese umgebende Formen wahrzunehmen und auch abzubilden und vielleicht mit den Menschen, die dort darin leben oder wohnen, in Kontrast zu stellen.
Das bringt uns zu einer anderen Tätigkeit, die Sie ausüben. Sie sind Obmann der Gasometer-Community und führen auch Führungen durch. Was sind da so die häufigsten Fragen, die an Sie herangetragen werden?
Also die primäre Frage ist, wie es so ist, im Gasometer zu wohnen, weil sich viele Leute das nicht vorstellen können, in so einem ehemaligen Gasbehälter drin zu wohnen. Und wie das so ist, weil viele das auch als sehr dunkel empfinden und nicht diese Größe im Anfang wahrnehmen, dass das eigentlich ein riesiges Gebäude ist, wo man genug Platz und Licht auch drinnen hat. Das ist das, was eigentlich alle Leute am meisten interessiert.
Wie beurteilen Sie den Gasometer in puncto Barrierefreiheit?
Die Gasometer sind revitalisiert worden zu einem Zeitpunkt, als sich in der Situation, was barrierefreies Wohnen oder Wohnraumgestaltung in Wien viel getan hat. Also man sieht, dass dort angefangen wurde, Barrierefreiheit in gewisser Weise umzusetzen, aber nicht vollständig oder nicht auf so einem Level, wie man es sich wünschen würde oder wie es heute der Fall ist. Beispielsweise, es gibt barrierefreie Eingänge, aber das sind nicht gleich die einfachsten Eingänge, sondern das sind vielleicht zum Beispiel solche Eingänge, die sich im ersten Stock befinden und wo man über eine lange Rampe mühsam den ersten Stock einmal finden muss, um dann hineinzukommen, weil der Eingang, der eigentlich viel leichter im Erdgeschoss zu erreichen ist, über 3 Stufen verfügt.
Gibt es sonst Dinge, die Sie am Gasometer gerne ändern würden? Abgesehen jetzt von einer Barrierefreiheitsoffensive?
Die Gasometer werden sehr ambivalent aufgefasst derzeit in der Öffentlichkeit, weil das Einkaufszentrum die letzten Jahre Probleme hatte, sich durchzusetzen bzw. überhaupt ein Image zu finden. Der Bewohnerbereich aber sehr prächtig funktioniert. Also man kann sagen, dass dort ein kleines Dorf mit einer tollen Gemeinschaft existiert, jedoch sich das in der Öffentlichkeit nicht so widerspiegelt. Und mein Anliegen wäre es, dass jetzt endlich auch einmal, also die ersten Grundsteine sind dafür gesetzt mit dieser Musikausrichtung, dass sich das auch in die Öffentlichkeit, in den öffentlichen Bereich der Gasometer fortsetzt.
Jetzt gehen wir ein bisschen raus von dem Dorf Gasometer und schließen ab mit dem öffentlichen Raum. Wenn Sie das Gasometer verlassen, was gibt es denn da noch an Verbesserungspotenzial in einer Stadt wie Wien, die ja doch immer wieder als sehr barrierefrei bezeichnet wird?
Ich sehe zum einen Teil, dass hier, es gibt zwar Vorschriften, alle möglichen und Normen und Gesetze, die Barrierefreiheit definieren, aber sehr großen Spielraum offen lassen. Spielraum, wie Barrierefreiheit interpretiert werden kann und wie sie auch umgesetzt werden kann. Zum einen haben wir dann die Erklärungen dafür, dass sich die Stadtpolitik der Barrierefreiheit annimmt, aber wenn man dann sieht, dass zum Beispiel neue Fußgängerzonen oder Bereiche, die bis jetzt barrierefrei waren, weil sie schön eben asphaltiert wurden, auf einmal dann mit historisierenden Pflaster gepflastert werden und für jeden Rollstuhlfahrer zu einer Rallyefahrt werden, dann fragt man sich schon, wo hier Barrierefreiheit anfängt und aufhört.
Abschließend noch, können Sie von der Fotografie und von den Führungen im Gasometer leben oder bleibt das so etwas wie eine Nebentätigkeit?
Also ich bin primär eigentlich als Informatiker tätig und ich arbeite wissenschaftlich an der Universität Wien, wo ich gerade mein Doktorat schreibe und meine Einkünfte beziehe ich daraus. Die Fotografie versuche ich möglichst unabhängig zu betreiben, also nicht jetzt als Auftragsfotograf oder jetzt irgendwie mit einem Druck dahinter kommerziell tätig zu sein, weil ich versuche, meine Kunst umzusetzen. Also ich verfolge das mit Absicht so, dass ich unabhängig in die Richtung bleibe, um mir alles offen zu halten, zu fotografieren, was ich möchte. Natürlich freut es mich, wenn dann Agenturen meine Fotografien auch annehmen und ich damit einen gewissen Absatz erlange. Aber es ist nicht mein primäres Geschäft, sagen wir so.
Also wenn ich Sie jetzt überspitzt zusammenfasse, heißt das nichts anderes wie zu viel Kommerz ist nicht gut für die Kunst.
Ja, das ist bei jeder Kunstform so. Man sieht das ja auch bei der Musik. Also sobald der Kommerz eingreift, produziert man nicht mehr nach seinem Kunstempfinden, sondern nach dem Markt.
Ich würde Sie aber gern abschließend fragen, wenn Sie kurz vor Weihnachten einen Wunsch für die Zukunft frei hätten, welcher wäre denn das in Bezug auf Fotografie?
Bezug auf Fotografie, vielleicht, dass ich jetzt einmal wieder mehr Zeit für die Fotografie finde, um Projekte umzusetzen, weil derzeit pressiert oder habe ich viel Druck, einerseits von der Arbeit als auch von der Universität, endlich einmal dort fertig zu werden und würde mir da mehr Zeit wünschen.
Dann wünsche ich Ihnen alles Gute für Ihr Doktorat und würde mich freuen, wenn Sie bei Gelegenheit wieder mal bei uns vorbeischauen. Dankeschön.
Es hat mich sehr gefreut, da sein zu dürfen und auch hier mit Ihnen zu plaudern.
Nähere Informationen zu dieser und anderen Frick-Radio-Sendungen finden Sie auch auf www.frick-radio.at. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal, sagt Christoph Dirnbacher.